Die Grundlagen des Christseins am Samstag, Nachmittag, am frühen Abend um 16.30 Uhr erforschen wir die im Kurs Null. Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie bei Radio Horeb eingeschaltet haben und jetzt in der kommenden Stunde mit dabei sind, wenn wir Gespräche über den christlichen Glauben führen. Und heute tun wir das mit Professor Gerda Riedel. Sie ist Dogmatikerin an der Universität Augsburg und sie hat ein kleines Buch geschrieben, Der Unterschied, was Christen ausmacht. Erschienen ist dieses Buch im St. Ulrich Verlag in Augsburg und es beantwortet die Frage nach dem unterscheidend Christlichen, nach dem speziell Christlichen auf eine besondere Weise. Gerda Riedel handelt nicht wie üblich Punkt für Punkt wie in einer Art kleinem Katechismus die Frage nach dem wesentlich Christlichen ab, sondern sie geht mitten hinein in das christliche Leben und beschreibt es auf eine ebenso einfache, klare wie anspruchsvolle Weise. Ein außergewöhnlicher kleiner Band ist dabei herausgekommen, ein sehr persönliches und allgemeines Buch zugleich, ebenso gelehrt wie für jedermann verständlich. Der Unterschied, was Christen ausmacht, erschienen im St. Ulrich Verlag. Und heute im Kurs Null sprechen wir ein wenig anhand dieses Buches mit Professor Gerda Riedel aus Augsburg über den christlichen Glauben. Professor Riedel ist seit 1992 an die Universität Augsburg. Dort war sie zunächst wissenschaftliche Mitarbeiterin, wurde dann mit ihrer Promotion 1997 ausgezeichnet mit dem Universitätspreis und dem Albertus-Magnus-Preis der Diözese Augsburg. Mit ihrer Habilitation im Jahre 2003 wurde sie Privatdozentin, danach ab 2005 vertrat sie dann den Lehrstuhl in Dogmatik an der Universität Augsburg und ist dann seit 2007 dort Professorin für Dogmatik. Herzlichen Dank, Professor Riedel, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Kurs Null, dass Sie uns sozusagen Rede und Antwort stehen über das, was in Christen vorgeht, was sie ausmacht. Ihr Buch, Der Unterschied, was Christen ausmacht, ist eigentlich ein strukturelles Buch. Das heißt, Sie fangen nicht an, wie das ja sonst bei den unzähligen Büchern zu diesem Thema, da kann man ja eine ganze Menge finden, wenn man durch die Buchläden streift, Einführungen in das Christentum, die gibt es noch und nöcher. Sie fangen jetzt nicht direkt damit an, welche Inhalte sich hinter dem christlichen Glauben verbergen, sondern was das Leben des Christen eigentlich als Ganzes ausmacht. Wir müssen zunächst doch die Frage klären, das ist eigentlich das einzige, das innerste Anliegen, was wir hier im Kurs Null verfolgen. Sie müssen uns erklären, wer oder was Gott eigentlich ist.
Ja, da könnte man natürlich sagen, nichts leichter als das, aber die berühmten W-Fragen, die haben es natürlich in sich. Ja, die Frage, wer oder was Gott ist, ich würde meinen, es reicht möglicherweise ein Leben nicht hin, um das wenigstens ansatzweise zu erahnen, wenn man sich wirklich ernsthaft mit der Frage beschäftigt. Aber wir wollen ja heute einmal ein bisschen von außen in die Sache auch einsteigen und noch nicht gleich in die tiefsten Tiefen vordringen. Ein wichtiger Unterschied, denke ich, im Hinblick auf die möglichen Antworten, die man auf diese Frage geben kann, wird immer dadurch markiert, wo ich selber stehe, was ich für eine Perspektive einnehme. Ich denke, das ist hier nicht anders wie in anderen Dingen auch. Wenn man sich in einem Heißluftballon 300 Meter über dem Boden bewegt, dann sieht die Welt anders aus, als wenn wir zu Fuß hier unten entlang gehen. Und so ist natürlich auch die Frage, wer oder was Gott ist, für denjenigen, der sich als Atheist betrachtet, der davon ausgeht, dass Gott nicht existiert, vor einem anderen Hintergrund zu beantworten, als für die große Gruppe der Menschen, die grundsätzlich unabhängig von den jeweiligen Gottesvorstellungen, die sie haben, davon ausgehen, dass es einen Gott, ein göttliches Wesen, etwas gibt, das unsere Welt übersteigt. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, zu sagen, es gibt etwas für den religiösen Menschen, das ihn selbst, seine Lebenswelt übersteigt, das aber auch ihm zugewandt ist und auf das er bezogen ist. Oder anders gesagt, man könnte von daher auch sagen, alle religiösen Menschen verbindet ein Wissen um das Verwiesensein. Damit haben wir aber natürlich hier, wenn wir uns ganz philosophisch nur mit der Frage beschäftigen würden, ein Problem, das ist auch ganz klar markiert, nämlich die Schwierigkeit, dass wir diesen Bereich, der unseren Lebenshorizont übersteigt, deswegen bezeichnen wir diesen Bereich auch ganz allgemein immer auch als Transzendenz, also etwas, was über das hier hinausgeht, diesen Bereich können wir intellektuell, vernunftgemäß mit unseren Erkenntnisfähigkeiten von unserer Seite her nicht erreichen. Und von daher tut sich natürlich die moderne Philosophie auch sehr, sehr schwer, diesen Bereich überhaupt noch zu ihrem Gegenstand zu machen. Also da haben wir einen Unterschied in der Beantwortung dieser Frage, der die Neuzeit sicherlich von den anderen Phasen der Menschheitsgeschichte unterscheidet.
Jetzt haben Sie von der Perspektive gesprochen. Es ist eine andere Perspektive, als wenn man sich nur in der Welt bewegen wollte. Das heißt, zunächst einmal gehen Sie davon aus, dieser Gott ist von der Welt verschieden. Es gibt etwas.
Der Ausdruck verschieden, der würde mir schon zu weit gehen. Er übersteigt diese Welt. Das heißt, er ist in einer Beziehung auf der einen Seite zu dieser Welt. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir uns hier zunächst mal darüber im Klaren sind. Das gilt für alle Religionen. Das hat noch nichts spezifisch mit dem Christentum oder mit den Offenbarungsreligionen zu tun. Er steht in einer Beziehung zur Welt, aber er ist ihr insofern äußerlich, als die meisten Religionen auch von der Vorstellung ausgehen, dass alles, was existiert, was im Sein ist, von diesem Gott geschaffen ist und im Sein gehalten wird. Und insofern muss er natürlich auch einen Aspekt des Außerhalb dieser Welt oder eines Gegenübers dieser Welt sein, aber nicht in dem Sinne, dass er mit ihr nichts zu tun hätte.
Diese Welt hat eine Beziehung zu diesem Gott und umgekehrt. Nun sind Sie ja eine organisierte Christin, wenn man es so sagen kann. Das heißt, Sie haben diese Beziehung hat bei Ihnen tatsächlich Hand und Fuß und die hat richtig Gestalt. Und es ist nicht so, wie vielleicht auch der Begriff der Perspektive nahelegen könnte, dass Sie jetzt eine Betrachtende in einer statischen Betrachtung jetzt auf diesen Gott blicken und dann sich notieren, erstens, zweitens, drittens, viertens, das hat es mit ihm auf sich, sondern diese Beziehung, die beschreiben Sie sehr vital, nämlich mit einem alten christlichen Bild. Sie gebrauchen das Bild der Reise. Sie sprechen immer wieder davon, dass es eine Reise ist, auf der man unterwegs ist im Glauben. Was meinen Sie damit?
Ja, vielleicht muss ich da, bevor wir auf die Reise zu sprechen kommen, noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den ich vorhin kurz angedeutet hatte. Wir Christen verstehen uns ja gemeinsam mit den Juden und den Muslimen als Offenbarungsreligion. Und ich hatte vorhin davon gesprochen, dass wir von unserer Seite her diese Kluft hin in die Transzendenz hinein nicht zu übersteigen vermögen. Offenbarungsreligionen gehen aber grundsätzlich davon aus, dass diese Kluft von der Seite Gottes her überstiegen wird, dass Gott sich also so sehr für diese Welt interessiert und auch engagiert, dass er in diese Welt hinein sich mitteilt. Im Christentum gehen wir sogar davon aus, dass dieser Gott sich so weit in diese Welt eingelassen hat, dass er in Gestalt des Sohnes sogar Mensch geworden ist. Also wenn Gott sich in dieser Weise in diese Welt einlässt, dann ist es natürlich auch eine Reise durch die Geschichte, die dieser Gott mit dieser Welt unternimmt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schien mir das Bild der Reise auch deswegen so angemessen, weil unsere Lebensreise ja nun auch etwas ist mit Höhen und Tiefen, mit vielen Fairnessen, aber natürlich auch mit sehr vielen positiven Erlebnissen, die man haben kann. Etwas ist, was nicht in jeder Hinsicht planbar ist, was uns möglicherweise auch durch Gegebenheiten führt, die wir so gar nicht auf der Rechnung hatten. Es ist ein Aufbruch ins Ungewisse, aber eine Reise geht ja nicht ziellos irgendwo hin, sondern es gibt einen Erwartungshorizont für diese Reise. Und das scheint mir für den Glaubenskontext ganz wichtig zu sein, zu sagen, es gibt ein lohnendes Ziel, eine Verheißung, die wir vor Augen haben und deren wegen wir diese Reise dann hier unternommen haben. Eine Verheißung, die einerseits Gabe und Geschenk ist, aber andererseits eben auch zugleich Anspruch und Auftrag. Das heißt, wir müssen es irgendwo dann auch konkretisieren und in unserem Leben umsetzen. Dieser allgemeinmenschliche Kontext scheint mir dieses Bild recht anschaulich zu machen. Aber darüber hinaus gibt es eben auch Anknüpfungspunkte in den Büchern des Alten und Neuen Testamentes, wo solche Glaubensreisen unternommen wurden. Wenn wir etwa an Abraham denken, der aufbricht aus dem Land seiner Väter einer ungewissen Zukunft entgegen auf diesen Glaubensanruf Gottes hin. Wenn wir an den Propheten Jona denken, der einen ihm sehr missliebigen Auftrag bekommt, dem er sich wiederholt zu entziehen sucht und dann schlussendlich doch tut, was von ihm letztlich erwartet wird und hier auch selber zu Einsichten für sich selber kommt, was ihn weiterbringt. Wenn wir etwa an den Apostel Paulus denken, wir feiern in diesem Jahr ja immer noch das Paulusjahr, der gerade auf einer Reise nach Damaskus ein so dramatisches und sein ganzes Leben, seine ganze Weltperspektive veränderndes Erlebnis hatte mit dieser Christusversion. Oder auch wenn wir an Maria denken, die sich auf Reisen einlassen musste, wenn wir in den Kindheitserzählungen uns an diese Flucht nach Ägypten erinnern oder auch an diesen Weg, bis der sie schlussendlich bis unter das Kreuz von Golgotha führte, wo sie miterleben musste, wie ihr Sohn an diesem Kreuz gestorben ist. Daraus kann man, glaube ich, die ganze Fülle dessen, was dieses Reisemotiv im Glaubenskontext bedeutet, schon absehen. Es ist etwas, was uns fordert und herausfordert, aber etwas, was uns auch weiterbringt.
Und die Herausforderungen, die Forderungen, die sind nicht von schlechten Eltern. Also wenn wir manchmal glauben, Religion sei eigentlich dazu gut oder sie habe den positiven Nebeneffekt, dass sie uns das Leben ein bisschen süß macht, dann hören sich Ihre Ausführungen im Moment ganz anders an. Die Biografien, die Sie geschildert haben aus der Bibel, aus dem Alten und Neuen Testament, auf der Reise ging es ziemlich stürmisch zu. Ist das immer so?
Ja, nun, ich denke, so viele Menschen, es gibt so viele Glaubensreisen, wird es vermutlich auch geben, so wie die Biografien unterschiedlich sind. Aber ich denke, insofern, als wenn wir es mit dieser Glaubensreise ernst meinen, wir uns eben von Gott her anfragen lassen müssen. Insofern können natürlich hier auch Zumutungen mit enthalten sein, denn wir sind es ja in der Regel immer gewohnt, die Dinge so zu gestalten und so zu tun, wie wir sie uns vorstellen. Gerade dieses Modell der Selbstverwirklichung scheint im Hinblick auf ein gelingendes Leben bei uns ja ganz unhinterfragt der einzig gültige Schlüssel zu sein. Auch wenn wir sehen, dass es dann häufig auf diese Weise doch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und da scheint mir eben diese Vorstellung, ein Leben im Glauben zu führen, sich von diesem Gott, wenn denn unsere Gottesvorstellung richtig ist, und davon sind wir Christen natürlich überzeugt, dass dieser Gott es gut mit uns meint, dass dieses, was uns zunächst als Zumutung, als Herausforderung erscheint, was manchmal auch schwierig ist, aus gewohnten Lebensumständen oder auch gewohnten Sehweisen überhaupt loszulassen und sich auf etwas Neues einzulassen, dass daraus tatsächlich dann etwas Positives werden kann. Oder anders gesagt, die Unannehmlichkeiten, die wir ja auch sonst manchmal bei Reisen erleben, die wir in Kauf nehmen, weil wir gerne ein paar Wochen in der Sonne oder an interessanten Orten verbringen möchten, die sind etwas, was notwendig ist, um schlussendlich zu etwas Positivem zu kommen. Ich glaube, dass wir diesbezüglich nicht so beunruhigt zu sein brauchen, weil aus diesem Wissen um das Verwiesensein auf Gott, der sich ja selbst mit uns auf die Reise begeben hat, vom Anfang der Welt über die Schöpfung hinein in dieses elementare Menschwerden und sich für uns bis in diese äußerste Dimension hineinbegeben in der Erlösung und schließlich bis ans Ende der Welt, wo wir ja die Vollendung in einem ganz positiven Kontext erwarten, daraus können wir auch eine Grundsicherheit gewinnen, dass wir hier niemals ins Nichts fallen werden, dass alles das, was vielleicht momentan im einen oder anderen Fall auch einmal unbequem sein mag, schlussendlich zu einem guten Ende führt und vor allen Dingen auch uns selbst zu einem guten Ende bringt.
Und diese Grundsicherheit setzt natürlich auch ein gewisses Maß an Verlässlichkeit voraus. Sie haben es schon angedeutet, es gibt einige Religionen auf dieser Welt, die für sich in Anspruch nehmen, dass derjenige oder dasjenige, was sie Gott nennen, sich tatsächlich gezeigt hat. So wie Sie es ja als Christin, Sie haben es uns geschildert, auch glauben, dass Gott sich ein für alle Mal verbindlich selbst gezeigt hat. Also Sie gehen nicht nur von der wirklich kühnen Vorstellung aus, dass es Gott tatsächlich gibt, sondern dass er sich tatsächlich auch gezeigt hat und dass man zudem eben aufgrund dieses Zeigens eine sehr lebendige Beziehung aufbauen kann. Was macht Sie eigentlich so sicher, dass das, was Sie für die endgültige Offenbarung oder die letztgültige Offenbarung Gottes halten, dass Sie damit tatsächlich auf der richtigen Spur sind?
Ja, das geht natürlich sehr an die Substanz oder an das Eingemachte sozusagen. Zunächst mal, wenn man die Dinge biografisch angeht, dann muss man natürlich sagen, natürlich ist man in einen bestimmten religiösen Kontext hineinsozialisiert. Aber ich glaube, jeder, der eine eigene religiöse Biografie hat und schon ein paar Stationen auf seiner Glaubensreise hinter sich hat, der weiß auch, dass dieser persönliche Glaube keineswegs von Kindesbeinen an immer der gleiche bleibt, sondern auch der muss sich Anfragen aussetzen, muss gewisse kleinere oder größere Stürme überstehen, muss sich letztlich über sich selber klar werden. Und für mich war es immer ausgesprochen faszinierend, wenn man sich mit dem Christentum im Vergleich mit anderen Religionen beschäftigt, dass hier eine unglaublich positive, unglaublich konstruktive Weltsicht letztlich zugrunde liegt, der Gedanke, dass mit Gottes Hilfe der Mensch hier tatsächlich eine positivere, eine gelingendere Gesellschaft und gelingendere Lebensbedingungen gestalten kann, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass dieser Gott sich so sehr in dieser Welt engagiert, dass er eben sogar Mensch geworden ist. Wir haben uns heute so an diesen Gedanken gewöhnt, dass wir uns das Ausmaß dieser Entscheidung eigentlich nicht mehr recht vorstellen können. Ich sage meinen Studenten manchmal, wenn sie sich entscheiden müssten, ein Regenwurm zu werden, um die Welt zu erlösen, ob sie sich wohl dazu bereit erklären würden? Für uns ist Menschsein die Krone der Schöpfung dessen, was wir uns vorstellen können. Aber aus der Perspektive Gottes, und das heißt ja so bezeichnenderweise im Philipperhymnus, er entäußerte sich und hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern wurde wie ein Mensch in allem uns gleich außer der Sünde, dass dieses sich einlassen auf uns, auch auf unsere Problematik, ein unglaubliches Interesse Gottes, wir würden auch sagen, eine unglaubliche Liebe Gottes zu seiner Schöpfung im Allgemeinen und zum Menschen im Besonderen zum Ausdruck bringt. Und das habe ich am Christentum immer als ausgesprochen sympathisch erlebt. Ich würde sogar so weit gehen, obwohl ich persönlich von der Existenz Gottes zutiefst überzeugt bin, dass selbst wenn dieses christliche Lebensmodell nicht durch die Existenz Gottes gedeckt wäre, wäre es nach meiner Auffassung die idealste und aussichtsreichste Möglichkeit, in dieser Welt etwas Vernünftiges zu realisieren. Und das ist für mich immer etwas gewesen, was mich für das Christentum begeistert hat, und von daher habe ich diesbezüglich keinerlei Zweifel.
Sie haben es gesagt, das Ganze ist von Gott gedeckt, diese Offenbarung, und dass man sich darauf verlassen kann. Sie gehen aber noch einen Schritt weiter. Sie sagen nicht nur, diese Offenbarung ist von Gott gedeckt, sondern tatsächlich auch die Überlieferung davon, die Erzählungen, wie wir auch sagen. Wie funktioniert das? Wie kann Gott diese Überlieferung garantieren? Und dass diese Überlieferung authentisch bleibt?
Ja, da sind wir natürlich bei der Frage, woher wissen wir überhaupt über diesen Gott? Oder wie funktioniert im Endeffekt Selbstmitteilung Gottes? Offenbarung, über das haben wir ja schon mal gesprochen. Es gibt hier unterschiedliche Vorstellungen. Wir haben etwa im Islam die Vorstellung, dass die Schrift, die hier von Gott kündet, der Koran in diesem Fall, Wort für Wort verbal inspiriert ist. Das ist auch der Grund, warum Muslime unabhängig von ihrer eigenen Muttersprache den Koran immer in der Originalsprache in Arabisch bitten, weil sie hier dieses Wort Gottes in keinster Weise durch eine Übersetzung oder anderes verfälschen möchten. Im Christentum und auch im Judentum gehen wir davon aus, dass das, was wir an Glaubenserfahrungen und viele der Texte des Alten und auch Neuen Testamentes erzählen uns vor allen Dingen von Glaubenserfahrungen, die Menschen gemacht haben mit diesem Gott, von ihrer Glaubensgeschichte, die sie mit ihm haben und die er mit ihnen hat, dass diese Glaubenserfahrungen eben nicht nur rein subjektiv empfundene oder noch schlimmer erfundene Erfahrungen sind, sondern dass diesen Erfahrungen tatsächlich ein Wahrheitsgehalt zugrunde liegt und dass auch die Art und Weise, wie diese Erfahrungen dann hier formuliert worden sind, unter der Mitwirkung, wie wir uns das vorstellen, des Heiligen Geistes entstanden sind, sodass wir hier von einer Inspiration der Schrift sprechen, nicht allerdings Wort für Wort, wie etwa im Islam, sondern in dem Sinne, dass das Wesentliche, was wir über Gott wissen müssen, inhaltlich in der Schrift enthalten ist. Und deswegen brauchen wir natürlich im Judentum, aber auch im Christentum eine Auslegung der Schrift, eine Interpretation, damit wir diesen Gehalt der Selbstmitteilung Gottes hier auch aus dem, was natürlich auch kulturell bedingte Zutat ist, hier herausfiltern können. Das ist also ein Aspekt Selbstmitteilung Gottes in Altem und Neuem Testament, also in der Bibel. Im Christentum kommt aber noch etwas hinzu, was ich vorhin schon angesprochen hatte, eben diese nicht mehr überbietbare Selbstmitteilung Gottes in der Menschwerdung. Wir haben hier in Jesus Christus noch einmal eine Möglichkeit zur Gottesbegegnung und zum Erfahren darüber, was dieser Gott eigentlich für uns plant oder für uns wünscht, sodass wir sagen können, dieser Christusbezug ist im Endeffekt der Kern, der Plot, wie wir heute modern vielleicht sagen würden, dessen, was wir in der Schrift auch schon haben. Und auf diese Weise könnte man auch sagen, christusförmig zu werden oder christusförmig zu leben, das hieße letztlich tatsächlich auch so zu leben, wie Gott sich dieses Leben für den Menschen idealerweise vorstellt, wie dann auch menschliches Leben sowohl in individueller als auch in sozialer Perspektive tatsächlich auch gelingen kann.
Dann würde das ja aber bedeuten, dass Sie die Annäherung an dieses Geschehen und an Gott immer unmittelbar auch mit den Erfahrungen anderer verknüpfen müssen.
Glaube ich, ist im Hinblick auf die Reise, wenn wir die Reise jetzt nicht nur synchron betrachten, sondern auch diachron betrachten, ein Motiv, das eigentlich ganz sinnvoll ist. Wir sind es heute nicht mehr so sehr gewöhnt, darüber nachzudenken, woher wir dieses oder jenes haben, woher wir gelernt haben zu sprechen, woher wir gelernt haben zu schreiben. Wir leben in ganz vielen Bezügen davon, dass vorhergehende Generationen uns Dinge vermittelt haben oder irgendwann einmal Dinge erfunden worden sind, die über Generationen hinweg transportiert worden sind. Und das ist im Glaubensleben nicht anders, diese Glaubenserfahrungen, diese Glaubensgeschichte, die Menschen gemacht haben. Und die dann aber, gerade wenn es um die Schrift geht, dann ja auch einer gewissen Kriteriologie unterworfen wird, zu sagen, was ist jetzt hier mehr oder weniger fabelhaftes Erzählen und wo sind hier ernsthaft anzunehmende Erfahrungen, die wir tatsächlich sinnvollerweise auch weiter überliefern. So hat im Endeffekt die Kanonbildung funktioniert, zu sagen, es gibt bestimmte Schriften, die sind verlässlich in unseren Augen und es gibt andere, die sind zu fabelhaft, zu ausschmückend, die sortieren wir hier aus. Also in diesen Überlieferungs- oder Traditionsprozess hinein gehen diese Entscheidungen und gehen über Generationen hinweg. Und man wird nicht immer alles präsent halten können. Das sehen wir ja auch, wenn wir etwa an das Zweite Vatikanische Konzil denken, wo vieles aus der frühchristlichen Zeit wieder auflebte und rezipiert wurde, was zwischenzeitlich eher etwas beiseite gelegt worden war. Das hängt auch immer von den Erfordernissen der jeweiligen Zeit ab oder auch der persönlichen biografischen Situation, wo man hier seine Schwerpunkte setzen möchte. Aber es ist ein unglaublicher Reichtum, ein unglaublicher Schatz an Erfahrungen und an verschiedenen Wegen, die beschritten worden sind, die da sind, sodass wir uns davon heute auch bereichern und inspirieren lassen können.
Jetzt müssen Sie uns noch einmal erklären, wie das genau funktioniert, dass man das herausfiltern kann oder dass sich zeigen kann im Laufe der Zeit, im Laufe der Reise, was nun gilt und was nicht. Man stellt sich vor, 2000 Jahre ist dieses Schiff Kirche unterwegs. Ich sagte, es ist ein altes Bild mit der Reise und ein bisschen hat man manchmal auch bei der Theologie den Eindruck, dass sie ganz schön viel nautisches Vokabular mit sich herumträgt. Also in diesen 2000 Jahren ging es ja doch ziemlich, da war man allzu oft auf ziemlich rauer See unterwegs. Nochmal, wie ist es garantiert, dass das, was wirklich gültig ist, tatsächlich sich auch zeigt und erkannt wird und dass Bestimmtes, was eben verschütt gegangen ist oder was vielleicht auch komplett schief gegangen ist, sich nicht wirklich durchsetzen kann?
Ja, ich habe am Anfang schon einmal davon gesprochen, dass ja nicht nur wir auf der Reise sind, sondern dass man auch sagen kann, dass dieser Gott sich mit uns auf die Reise durch die Gesamtgeschichte der Menschheit oder durch die gesamte Weltgeschichte hindurch begibt. Und wenn unsere Annahme richtig ist, als Wissenschaftler muss man natürlich immer sagen, was sind meine Voraussetzungen, dann sind so und so die Folgerungen. Wenn diese Voraussetzungen richtig sind, dass Gott sich uns hier selbst mitteilt und dass er ein Gott ist, der es gut mit uns meint, der für uns sorgt, der fürsorglich ist, dann dürfen wir auch davon ausgehen, dass er uns hier nicht in die Irre gehen lässt. Das wäre ein sehr hämisches Gottesbild im Letzten, das durch die Glaubenserfahrungen, auf die wir zurückblicken können, in keinster Weise gedeckt ist und das vor allen Dingen auch nicht durch die Menschwerdung gedeckt ist, wo er sich ja so extrem in dieses, genau sagen, Projekt Glaubensreise hineinbegibt. Konkret stellen wir uns das in der Theologie so vor, wir sprechen im Christentum ja von einer Dreifaltigkeit, von drei Aspekten, drei Personen in Gott, dass der Heilige Geist derjenige ist, der seit der Zeit des Endes des irdischen Wirkens Jesu hier die Kirche begleitet, die Beziehung im Endeffekt zu Gott Vater und Sohn herstellt und wahrt und auf diese Weise dafür sorgt, dass in wesentlichen Punkten hier keine gravierenden Irrtümer oder Fehlmärsche oder Umwege vorkommen. Inspiration auf der einen Seite im Hinblick auf die Schrift, aber eben auf der anderen Seite auch im Hinblick auf die Tradition, wenn es um zentrale und wesentliche Lehrinhalte geht. Das ist der ganze Bereich, den wir mit den Dogmen bezeichnen, wobei hier landläufig auch viel Unsicherheit und Unwissenheit vorherrscht. Nicht alles, was irgendwann einmal von einem Papst oder auch einem Konzil geäußert wurde, hat schon den Rang einer höchst verbindlichen Lehraussage eines Dogmas. Es gibt darunter natürlich auch noch weitere Verbindlichkeitsgrade. Aber das, was als höchst verbindliche Lehrsätze hier in der Kirche da ist, da gehen wir davon aus, dass das durch den Heiligen Geist garantiert ist in seinem Wahrheitsgehalt und dass auf diese Weise hier keine wesentlichen Fehlfahrten vorkommen können und dass deswegen schlussendlich nicht, weil wir so großartig wären oder die Theologen so schlau oder die Menschen in so besonderer Weise Gott verbunden wären, sondern weil Gott selbst sich um diese Sache kümmert, weil Gott selbst nicht möchte, dass die Menschen hier in die Irre gehen, dass deswegen auch dieses Schiff Kirche nicht untergehen kann.
Sie haben eingeschaltet im Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Professor Gerda Riedel von der Universität Augsburg über den christlichen Glauben. Professor Riedel, Sie sagen in Ihrem Buch, der Grund christlicher Existenz sei das Evangelium von Jesus Christus. Was ist das?
Ja, wir sind jetzt schon ein paar Mal kurz darauf zu sprechen gekommen. Dieses Evangelium von Jesus Christus sagt uns im Kern, dass Gott sich so sehr um uns sorgt, so sehr um uns kümmert, so sehr darum bemüht ist, dass wir unsere eigentliche Bestimmung finden oder auch wiederfinden, je nachdem, dass er sich selbst in diese Welt eingeklinkt hat und uns auf diese Weise eine Orientierung in diesem Jesus Christus, in seiner Botschaft, aber auch in seiner Art, wie er sein Leben gestaltet hat, wie er seine Gottesbeziehung gestaltet hat, gegeben hat, die eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel an Interpretation bedarf, wo eigentlich das Hinschauen, das Hinhören, wenn man eine gewisse Offenheit dafür hat, einen schon sehr deutlich sagen kann, was das auch in den einzelnen konkreten Lebenssituationen für einen selbst bedeutet. Hier mit Christus eine Beziehung einzugehen, das heißt im Endeffekt eine Brücke zu haben. Katharina von Siena hat Christus einmal als Brücke bezeichnet und dieses Bild finde ich sehr, sehr schön, weil es eben gerade diese Kluft, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben, zwischen der Transzendenz und der Immanenz, dem Bereich, in dem wir uns befinden, und diesen Bereich übersteigenden Bereich Gottes zu überbrücken imstande ist, und zwar sowohl von der Seite Gottes her zu uns, als auch von unserer Seite auf Gott hin. Und wir können über diese Brücke Jesus Christus in diese Gottesgemeinschaft hineingelangen.
In diese Gottesgemeinschaft hineinzugelangen, ist es das, was Sie mit dem alten und uns nicht mehr ganz geläufigen Begriff Heil meinen?
Ja, der Begriff Heil, Sie haben völlig recht, man hat immer schon fast ein bisschen Hemmungen, wenn man ihn heute noch laut ausspricht. Wir kennen ihn eigentlich eher im Zusammenhang, wenn irgendein Stück Porzellan zu Boden gefallen ist und man fragt sich, ist es wohl noch heil? Und da denke ich, hat man auch einen ganz guten Zugang dazu, was das ursprünglich einmal meinte. Es meinte ganz sein. Wir können es vielleicht heute auch wiedergeben mit authentisch sein. Bei sich sein. Sich selbst und seiner Bestimmung nicht entfremdet zu sein. Wir leben in unserer Gesellschaft ja in so vielen Kontexten, wo wir den Eindruck haben, wir spielen nur Rollen oder wir sind ein Rädchen im Getriebe. Wir sind als Mensch, als Person nicht wahrgenommen und nicht ernst genommen und wir tun uns manchmal auch sehr schwer, andere in dieser Funktion, nicht nur in dieser Funktion, sondern in diesem Menschsein, in diesem Personsein, so wie sie selber sind, überhaupt wahrzunehmen. Das, glaube ich, macht einen Großteil auch der Schwierigkeiten aus, mit denen wir im zwischenmenschlichen Leben befasst sind, aber mit dem wir zum Teil auch in unserem Selbstverhältnis befasst sind. Und der Gedanke, dass es möglich wäre, Lebensbedingungen zu schaffen, ansatzweise vielleicht schon in dieser Welt, aber als Verheißung eben zugesagt in jedem Fall in jener Welt, tatsächlich ganz bei sich zu sein, authentisch zu sein, meiner Bestimmung nicht entfremdet zu sein. Oder ich könnte auch sagen, so zu werden, wie Gott mich gewollt hat. Teilzunehmen an Gottes Heilsgeschichte in seiner Schöpfung, die aber gleichzeitig auch eine Heilungsgeschichte ist, weil eben so viel verletzt, so viel kaputt ist, das ganz gemacht werden möchte, das meine ich mit Heil. Und das heißt aber dann letztlich auch, nach der Vollendung dieser Schöpfung einen Platz zu finden, bei diesem dreifaltigen Gott auf immer und ewig.
Wie finde ich das denn raus, wie Gott mich haben will? Wie finde ich meine Bestimmung raus?
Ich denke, das ist gar nicht so schwierig, wenn wir auf Christus blicken. Wir haben vorhin schon mal davon gesprochen, dass für uns heute eigentlich ganz unhinterfragt dieses Modell der Selbstverwirklichung eine Rolle spielt. Dabei fällt mir immer wieder auf, dass eigentlich, wenn man annehmen würde, es gibt viele verschiedene Formen des Selbst, dann müsste eigentlich eine unglaubliche Pluralität da sein. Erstaunlicherweise stellt man ganz im Gegenteil fest, diese Selbstverwirklichung, die ist relativ konform. Es gibt eigentlich ganz wenige Möglichkeiten, hier konkret sich selbst zu verwirklichen. Meistens verwirklicht man sich selbst in der Karriere, im beruflichen Erfolg, im wirtschaftlichen Erfolg und. Das heißt, wir denken über die Frage, was ist eigentlich unser Selbst oder worin liegt eigentlich unsere Bestimmung, vielleicht auch zu wenig nach. Dieses sich selbst verwirklichen kann man auf unterschiedliche Weise tun. Ich kann natürlich versuchen, in mich hineinzuhorchen. Ich kann aber natürlich auch sagen, ich nehme jetzt mal eine etwas distanziertere Perspektive ein und versuche, wenn wir es ganz radikal auf den Punkt bringen, etwa wie Katharina es sagt, zunächst einmal leer zu werden und zu schauen, was dann passiert, ob im Blick auch auf diesen Jesus Christus mir hier nicht auch andere Werte, andere Kriterien für das, was in meinem Leben wichtig ist, plötzlich eine Rolle spielen. Und wenn man dann diese Vorstellung vom Heilwerden, vom Authentischwerden oder vom Ganzsein in den Blick nimmt und den nicht nur für sich selbst in den Blick nimmt, sondern auch sagt, ja, aber was heißt das auch für das soziale Miteinander? Was heißt das für das gesellschaftliche Miteinander? Dann entstehen hier plötzlich ganz andere Bezüge. Es entstehen plötzlich auch andere Perspektiven auf konkrete Fragen. Es geht nicht mehr nur um die Frage, was ist mein unmittelbarer persönlicher Vorteil hier und jetzt, sondern ich frage mich dann auch, was hat das für Auswirkungen auf meinen Nachbarn, auf die anderen, mit denen ich zu tun habe, auf meine Berufskollegen. Gibt es nicht möglicherweise andere Wege, um hier etwas zu realisieren, wovon wir dann schlussendlich alle etwas Positives haben, sodass diese extreme Konkurrenzsituation, mit der wir häufig konfrontiert sind, in einer ja leider manchmal wirklich sehr stark mit dem Ellenbogen arbeitenden Gesellschaft, dass das weggenommen wird und auf diese Weise tatsächlich etwas, was man noch vielleicht mit dem modernen Begriff des Nachhaltigen auch in den Blick nehmen könnte, dass hier eine ganz nachhaltige Gesellschaftsordnung auch in den Blick kommt. Oder anders gesagt, Heil umfasst nicht nur den Einzelnen und sein Selbst, seine Selbstverwirklichung, sondern Heil hat immer auch eine soziale und eine gesellschaftliche Dimension. Und ich meine aus meiner christlichen Perspektive, am besten lässt sich das realisieren, wenn ich meinen Gottesbezug lebe, wenn ich also auf Christus schaue wenn ich hier mich mit den Glaubenserfahrungen früherer Generationen beschäftige, indem ich gelegentlich mal in der Schrift lese und mir den einen oder anderen Gedanken wirklich in mich hineinnehme, wirklich durchdenke und auf diese Weise dann vielleicht auch zu einer anderen Perspektive für meinen Alltag komme.
Also es sind insgesamt drei Bezüge, drei gelingende Beziehungen, die sich in Ihrem Glauben abspielen, nämlich die gelingende Gottesbeziehung, die gelingende Beziehung zu mir selbst und die zur Gemeinschaft zu den mich umgebenden Menschen,
ja,
mit dem Bild von Jesus als der Brücke, also mit der diese Kluft überwunden wird. Wenn wir Brücke meinen oder an eine Brücke denken, dann denken wir eigentlich, dass wir darüber gehen, also zur anderen Seite hin. Jetzt sprechen Sie so sehr von der Orientierung des christlichen Lebens an Jesus Christus, von dem ja das christliche Leben auch seinen Namen hat. Dann könnte man den Eindruck haben, dass sich das eigentliche christliche Leben nicht zu beiden Seiten der Brücke abspielt, sondern eigentlich mittendrauf.
Ja, wenn Sie im Bild bleiben wollen, das kann man natürlich sagen, wenn wir es schaffen, tatsächlich in dieser Christusbeziehung zu leben, dann ist es so. Ich denke, dass man als Christ natürlich nicht immer in gleicher Weise, aber im Letzten doch immer beide Perspektiven im Blick hat. Es gibt ein Leben vor dem Tod, ganz klar. Man hat uns in manchen Phasen auch nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen, dass wir das zu wenig akzentuieren. Aber es gibt auch ein Leben nach dem Tod. Und insofern ist in der Tat Christus die Brücke zwischen diesen beiden Bereichen, die für uns doch manchmal sehr schmerzlich weit auseinander sind. Aber, und das scheint mir ganz wichtig zu sein in einer Zeit wie der unseren, die so stark individualistisch geprägt ist und die aber gleichzeitig, glaube ich, auch unter diesem Individualismus ein Stück weit leidet, weil eine gewisse Vereinsamung damit auch gegeben ist. Wir haben vorhin über den Gemeinschaftsbezug gesprochen und da scheint mir eine andere Dimension der Gemeinschaft, nämlich nicht einfach nur die soziale Gruppe oder auch die gesellschaftliche Gruppe, in der wir leben, eine Rolle zu spielen, sondern vor allem auch die Kirche. Die Kirche ist etwas, wo ich nicht nur diachron, also durch die Zeit rückwärts gewandt, sondern auch synchron jetzt in meiner Gegenwart gemeinschaftlich Glauben leben oder erleben oder bekunden kann, wo ich auf diese Weise hier ein Stück weit auch schon umsetzen kann, dass diese ankommende Zukunft Jesu Christi, wir gehen ja nicht davon aus, hat sich jetzt vielleicht ein bisschen phasenweise so angehört, als ob wir die Welt zu vollenden hätten. Wir machen Zukunft nicht als Christen, sondern wir erwarten Zukunft von Gott her. Das ist eine ganz andere Perspektive. Eine Zukunft, die mit der Auferstehung Jesu Christi nach unserem Verständnis schon begonnen hat, auch wenn die Vollendung noch aussteht. Das ist ein anderes Konzept, als wenn ich von entworfener Zukunft spreche, wie ich sie etwa in der Aufklärung oder auch in politischen Utopien habe. Und dieses Erwarten einer ankommenden Zukunft und das, was an uns ist, dazu hinzuzutun, das gelingt eben nicht nur als Einzelner, sondern das gelingt in viel besserer Weise eben auch, wenn wir einen Gemeinschaftsbezug aller Gläubigen konkret jetzt dann in der Kirche auch haben.
Ist das der Grund, warum sich die Kirche mit manchen Dingen so schwer tut? Also wenn Sie sagen, dass sie die Zukunft von Gott her erwartet und gleichzeitig aber immer irgendwie mit sich identisch bleiben muss, diachron und synchron, ist das der Grund, weswegen sie sich so schwer tut mit einem für uns moderne Menschen doch recht vertrauten Fortschrittspathos zu sagen, wir lassen jetzt das Alte und Morsche hinter uns und fangen nochmal bei Null an. Ist das der Grund, warum sich die Kirche mit solchen Dingen einfach schwerer tut als andere?
Also ich denke, das Morsche, das lassen wir schon gelegentlich hinter uns. Aber es gibt etwas, was zum eigentlichen Kern gehört, wo man auch sagen könnte, was die Identität ausmacht. Und das hinter sich zu lassen, das hieße sich in eine andere Sache zu verwandeln. Wir gehen davon aus, wir haben am Anfang ja schon davon gesprochen, dass Gott sich sowohl in der Schrift als auch eben in diesen höchstverbindlichen Lehrsätzen selbst engagiert, versucht uns auf diese Weise eine Orientierung für diesen Weg, für die Gestaltung unseres Lebens und für diese Lebensreise letztlich zu geben. Und wenn das vor 500 Jahren richtig war und nicht einfach nur zeitbedingt, dann kann es heute nicht falsch sein. Deswegen kann man es nicht einfach ad acta legen. Wir haben heute, das wäre ein eigenes Thema, die Wahrheitsfrage. Wir haben heute im Hinblick auf die Frage, was ist authentisch, was ist identisch oder was ist wirklich wahr, im philosophischen Bereich eigentlich einen starken Trend dahin zu sagen, Wahrheit ist das, was der gesellschaftliche Konsens für wahr erklärt. Oder anders gesagt, es gibt nichts mehr, was außerhalb dieses Konsenses existiert und wahr wäre, sondern die Frage ist, was jeweils in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation für konsensfähig wahr gehalten wird. Und das gilt dann eben so lange, bis der Konsens sich modifiziert. Das kann, wenn dieser Gott wirklich existiert, für die Kirche kein gangbarer Weg sein, weil sie sich immer auf diesen Gott und seine Selbstmitteilung bezieht. Und da haben wir natürlich heute Schwierigkeiten, das merkt man nicht nur an den Universitäten, sondern auch in allen anderen Kontexten, man braucht ja nur die Tageszeitungen aufzuschlagen, diesen Bezug auf etwas, was in seinem innersten Wesenskern unveränderlich ist, heute noch zu vermitteln. Die meisten empfinden entweder ein Unbehagen oder eine Irritation, weil sie sich, glaube ich, diese Konsequenzen, die sich aus diesem Wahrheitsrelativismus, den Papst Benedikt XVI. Ja schon in einer Zeit, als er noch Kardinal war, nicht müde wurde anzuprangern, weil sie sich diese negativen Konsequenzen dieses Wahrheitsrelativismus möglicherweise nicht hinreichend bewusst sind.
Relativismus ist aber natürlich auch eine ziemlich angenehme Sache, jedenfalls in diesem strengen Sinn, in dem Sie dieses Wort gebrauchen. Ein Relativismus scheint erstmal in einer gewissen Hinsicht frei zu machen. Und Freiheit ist ein ganz zentrales Stichwort. Das heißt, ich werde nicht bevormundet, sondern ich versuche, soweit es geht, möglichst wertungsfrei an bestimmte Dinge heranzugehen und mein Leben zu gestalten, ist auch permanent revisionsfähig zu halten, kritikfähig, sagte man in den 70er, 80er Jahren. Wie gesagt, Freiheit ist ein zentrales Stichwort und Sie haben in Ihrem Buch diese als Fürsorgefreiheit definiert, das heißt eine Freiheit, wie wir heute sagen würden, mit Verantwortung. Und da fängt es schon an, das scheint für viele eine ganz enorme Einschränkung zu sein. Sie gehen noch einen Schritt weiter, Sie sagen nämlich, diese Freiheitschance, die darf nicht vertan werden, meint so viel wie, der Glaube ist jetzt, da geht es nicht so sehr darum, dass ich mir ein schönes, angenehmes Leben mache, in einen seelischen Wellnessbereich eintauche, sondern Sie sagen, es gibt einen, ja, recht starken Imperativ von Gott, der sagt, wenn du dich nicht für Gott entscheidest, und zwar wiederum in Freiheit, dann ist eigentlich der Rest von deinem Leben auch dahin. Also das erscheint vielen doch ziemlich schwierig, dieser Gedanke. Erklären Sie uns den.
Ja, zunächst vielleicht, obwohl ich Dogmatikerin bin, bin ich mit Definitionen immer sehr zurückhaltend. Ich würde sagen, ich habe versucht, ihn damit zu umschreiben. Definitionen haben immer so einen abschließenden Charakter und wie Sie ja auch schon aus dem Bild der Reise gesehen haben, bin ich der Meinung, es ist doch sehr vieles offen in diesem Bereich. Aber hin auf die Fürsorgefreiheit. Die Freiheitsdiskussion hat interessanterweise in den letzten Jahren etwas abgenommen. Und ich habe manchmal den Eindruck, es ist mit der Freiheit ähnlich wie mit der Gottesfrage. Gott ist in gewisser Weise wie die Luft zum Atmen. Man merkt sein Fehlen erst, wenn sie nicht mehr da ist. Und mit der Freiheit ist es ähnlich. Freiheit wird bei uns häufig, wenn überhaupt noch darüber nachgedacht wird, so verstanden, tun und lassen zu können, was man möchte. Oder Janis Joplin hat einmal gesagt, Freedom is just another word for nothing left to lose. Ich glaube, in diesem Sinne kommt Freiheit sehr nah auch an den Begriff der Willkür hin. Zu sagen, es gibt hier keine Linie, kein Konzept, keine Orientierung in meinem Leben oder in meiner Weltperspektive, sondern heute ist es halt so und morgen ist es eben ganz anders. Gerade mit jungen Leuten, mit denen ich an der Universität ja häufig Gelegenheit habe zu sprechen, habe ich den Eindruck, die sind gar nicht so begeistert von dieser Beliebigkeit. Die hätten gern eine Orientierung, etwas Verlässliches, einen Partner zum Beispiel, auf den sie sich verlassen können, der nicht sagt, ja, die nächsten Jahre, die sind vielleicht ganz nett mit dir, aber dann suche ich mir was Neues, sondern etwas, wo man sagen kann, das ist ein roter Faden, der durch mein Leben geht. Und vor diesem Hintergrund meine ich, ist im Glaubenskontext, wo ja die Gottesbeziehung der rote Faden ist, Freiheit etwas, was immer auch in diese Gottesbeziehung steht, in diese Gottesbeziehung hineingehört. Das heißt, ich kann mein Handeln nicht willkürlich in jede x-beliebige Richtung orientieren, wenn ich aus dieser Gottesbeziehung heraus handle, sondern dann wird dieses Handeln immer gerichtet sein. Es wird immer eine Beziehung haben auf dieses, was im Evangelium an Inhalten da ist, was in den Glaubenserfahrungen berichtet ist, aus diesem Leben mit diesem Gott. Und wenn ich dieses Gerichtetsein in den Blick nehme, dann stelle ich fest, es geht hier nicht um Verantwortung. Verantwortung ist ein Begriff, der ist mittlerweile im Alltagsgeschäft auch schon recht eigenartig geworden. Jemand übernimmt die Verantwortung für etwas, was ein anderer falsch gemacht hat oder für die Bankenkrise oder für dieses oder jenes. Das heißt dann meistens, er tritt von seinem Amt zurück und das war's dann. Ich habe deswegen bewusst den Begriff der Fürsorge verwendet, weil Fürsorge nicht heißt, dass ich für irgendetwas die Verantwortung übernehme und das war's dann, sondern Fürsorge beinhaltet schon eine ganz andere Haltung des Hinschauens auf die Probleme und auf der Frage, was bedeutet das für mich, aber was bedeutet das auch für alle anderen, die daran beteiligt sind. Im Endeffekt auch eine Imitatio Christi, eine Nachahmung Christi zu sagen, so wie Gott sich für den Menschen sorgt, so sollten auch wir fürsorglich sein, sollten auf diese Weise die Probleme, die Fragen, die Hilflosigkeit, die Verletzungen der anderen auch im Blick behalten und auf diese Weise dann eine neue Qualität auch von Glaubensgemeinschaft entwickeln, auch im Sinne einer Fürsorgegemeinschaft, dass einer auf den anderen achtet, ohne ihn zu bevormunden, ohne ihn zu indoktrinieren. Das ist damit nicht gemeint.
Im Kurs Null bei Radio Horeb hörten Sie heute ein Gespräch mit Professor Gerda Riedel von der Universität Augsburg. Der Unterschied, was Christen ausmacht, so lautet der Titel Ihres kleinen Bandes, in dem sie auf einfache und verständliche und doch anspruchsvolle Weise die Frage beantwortet, was eigentlich das wesentlich Christliche ist. Der Unterschied, was Christen ausmacht, erschienen ist dieses Buch im St. Ulrich Verlag und es kostet 9,90 €. Wenn Sie sich dafür interessieren, vielleicht die näheren Angaben dazu erfragen möchten, dann können Sie die bei unserem Hörerservice erhalten, der ab Montag früh um 9 wieder für Sie da ist, 0700 7525 7525. Ich sage Sie noch einmal, die Telefonnummer 0700 7525 7525, oder schauen Sie einfach auf unsere Homepage horeb.org. Im Infofeld zur Sendung verbergen sich die näheren Angaben zu diesem Buch Der Unterschied, was Christen ausmacht von Gerda Riedel. Ihrem Programm geht es jetzt weiter mit dem Abendlob der Kirche. Wir beten die Vesper mit Angelus. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Viel Freude weiterhin hier im Programm bei Radio Horeb. Allen himmlischen Segen Ihnen, Ihr Gregor Dornis.